Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hey, 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 schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Ausgeglaubt. Wir widmen uns heute einem ganz schwierigen Thema. Die Frage ist, Macht böse? Also gibt es etwas, das in der Macht selbst liegt, das uns korrumpiert, das die schrecklichsten Seiten von uns Menschen zum Vorschein bringt? Oder ist das vielleicht ganz anders? Darüber sprechen Manu und ich heute. Manu und ich machen diesen Podcast jetzt schon seit über 5 Jahren. Wir haben bald 250 Folgen aufgenommen, Manu.
Ja, krass.
Geil. Und heute sitzen wir mal wieder in unserem gemütlichen Podcast-Studio in Bern. Wunderbar, dass das geklappt hat. Schön, dass wir Zeit haben dafür. Und Manu, du hast mir gesagt, du willst heute über Macht sprechen. Ich glaube, ein Hintergrund waren die Kansas City-Propheten, die im charismatischen Kuchen der christlichen Welt total abgehen und im Moment ganz, ganz kontrovers diskutiert werden. Aber natürlich denken wir auch sofort an die Epstein-Files. Aber Manu, bevor wir dazu kommen, ich schaue dich so an und ich muss ganz spontan an ein Kirchenlied denken, wenn ich dich sehe.
Und
das Lied, oh Haupt voll Blut und Wunden. Ich nehme an, du hast uns ein Stoßgebet mitgebracht diese Woche.
Ja, können wir machen.
Stoßgebet.
Ich habe im Garten gearbeitet übers Wochenende.
Nicht im Garten Eden.
Nein, nicht im Garten Eden. Da sind eben Dornen und Disteln waren bei uns im Garten bereits vorhanden.
Im Schweiße deines Angesichts hast du den Boden gepflügt.
Exakt. Meine Frau hat mir das schon länger auf die To-Do-Liste genommen, einmal die Gräser, die mannshohen Gräser in unserem Garten zu schneiden. Das sind richtige Riesenbüschel, die unten eigentlich so bambusartig verholzt sind. Und da habe ich jetzt endlich übers Wochenende einen Anlauf genommen und die ganzen von Hand quasi mit der Machete oder mit einer Handsäge.
Hast du sie mit den Zähnen abgebissen?
Weil nein.
Dein Gesicht ist wirklich...
Nein, ich bin eben sehr verkratzt, weil ich da auch, wenn ich dann sowas mache, dann gehe ich dahinter wie ein Berserker und ziehe das einfach durch und habe wirklich einen anderthalb Meter hohen Haufen mit langen Gräsern dann abgemäht, und weil ich das von Hand getan habe und da tief in die Grasbüschel hineinsteigen musste, habe ich mir den ganzen Kopf verkratzt, meine schöne Glatze sieht malträtiert aus und meine Hände sind wirklich, wirklich bis an die Handgelenke voller Schrunden und Wunden und blutig geschunden. Also ich habe wirklich übers Wochenende ausgesehen, halt als ob ich mein Brot im Handwerk verdienen würde.
Nein, nicht im Handwerk. die Leute tragen ja Handschuhe und haben das im Griff, sondern wirklich eher wie so ein Büromensch, der was Handwerkliches tun musste.
Nein.
Oder wie ein Mensch, der neu Katzenbesitzer geworden ist. Ein bisschen so.
Ja, stimmt. Das kann sein. Aber sonst, ich bin eigentlich doch einigermaßen professionell zugange gegangen, aber ich hab leider unterschätzt, wie scharf diese Gräser sind.
Also bestellt Handschuhe nicht bei Temu.
Genau, nee, das waren eigentlich ordentliche Handschuhe, die sind aber völlig zerfetzt gewesen nach meinem Einsatz. Also ich habe jetzt mal wieder richtig so körperlich gearbeitet und die Zeichen der körperlichen Arbeit nehme ich jetzt in diese Bürowoche mit.
Ja, und man sieht, körperliche Arbeit tut dir nicht gut. Damit kommen wir aber gleich zu meinem Halleluja. Ja, mein Halleluja ist, ich bin nicht mehr Single. Also in einer gewissen Weise bin ich das schon lange nicht mehr. Aber ich meine, ich bin jetzt auch, was das Gym angeht, nicht mehr Single. Manu hat sich heute Morgen endlich bereit erklärt, auch ein Fitness-Abo zu lösen und mit mir zusammen zu trainieren. Das heißt, wir werden also Woche für Woche mindestens 2-mal, haben wir gesagt, ins Gym gehen und da wie so mittelalterliche Gym-Bros zusammen Gewichte heben und uns gegenseitig motivieren. Ich freue mich wahnsinnig darüber und das war jetzt wirklich so mein Aufmerksamkeit. Aufsteller für diese Woche. Da kann ich nur sagen, Halleluja.
Ja, das ist jetzt mal wieder so ein hochmanipulatives Halleluja, dass es eigentlich fast schon zu den Schreckensmeldungen passt, die uns von den charismatischen Größen in den USA erreicht haben.
Halleluja.
Genau, die ihren Einfluss und ihr prophetisches Charisma missbraucht haben, um Menschen zu Dingen zu bringen, die ihnen gar nicht entsprochen haben. Also ich habe dir noch überhaupt gar keine Zusage gegeben
zu diesem Wir halten Gym. Euch auf dem Laufenden.
Ich hab lediglich deine Anfrage zur Kenntnis genommen, aber ja.
Ja, ich glaube, das war schon mehr. Ich glaube, das war eindeutig mehr. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Und Manu, du warst schon fast in der Überleitung zu unserem Thema der Woche.
Thema der Woche.
Wir wollen über Macht sprechen, über die korrumpierende Wirkung von Macht oder einfach über die Frage, warum eigentlich sicher nicht alle einflussreichen und wohlhabenden Menschen moralisch fragwürdig abzweigen, aber warum es doch jetzt im Zuge der Epstein-Files und auch andernorts immer wieder deutlich wird, dass es massive und himmelschreiende Machtmissbräuche gibt, unter denen eben sehr viel Einfluss und sehr viel Wohlstand gegeben wurde. Und das hat mich auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es hat mich wirklich umgetrieben, auch letzte Woche. Natürlich die Epstein-Files, die da highly redacted, immer noch hochgeschwärzt an vielen Stellen, aber Millionen von Dokumenten sind rausgekommen und da kommt jetzt doch, zeichnet sich ein Bild ab einer Machtelite. Man muss schon fast sagen, ich habe gewisse Artikel und auch Schlagzeilen gelesen, die Aluhüte hatten trotzdem recht. Also was meint, gerade während der Corona-Zeit gab es ja viele Verschwörungstheorien, dass es hier eine wohlhabende, einflussreiche Elite aus US-Präsidenten und Repräsentanten und den reichsten Männern der Welt gibt, die da in alle möglichen finsteren Machenschaften verwickelt sind. Vieles von dem, was man da kolportiert hat in der Corona-Zeit, war natürlich wirklich Hanebüchen, aber es zeichnet sich ein Bild ab einer elitären Vereinigung oder einer Gruppe von Menschen, in die, ich sag jetzt mal, nach allem, was man bis jetzt oder nach den Namen, die bis jetzt auftauchen, in die Leute verwickelt sein könnten, wie Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton und so weiter. Also hochrangiger kann man sich das Ganze nicht denken. Und da stehen zumindest Anschuldigungen im Raum, dass im großen Stil minderjährige Mädchen missbraucht, sexuell vergewaltigt wurden und man sich hier wirklich Unglaubliches zu Schulden hat kommen lassen. Und ich habe mich einfach gefragt, Stefan, ich kann vielleicht später auch zu den charismatischen Größen noch etwas sagen, aber ich habe mich schon allein bei den Epstein-Files gefragt, wie kommt das denn, dass wenn du jetzt der reichste Mann der Welt bist mit 100 Milliarden Vermögen oder der mächtigste Mann als US-Präsident oder einfach sonst, wenn dir ein Maß an Einfluss und Wohlstand gegeben ist, der dir eigentlich die ganze Welt aufschließt. Es gibt nichts, was du dir nicht kaufen kannst und es gibt kein Privileg, das du dir durch deine weitreichenden Connections nicht sichern könntest. Und die Leute schließen sich zusammen und haben keine bessere Idee, als sich an Minderjährigen zu vergreifen. Warum? Wie kommt man auf eine solche Idee? Sie hätten ja auch konspirieren können, um den Welthunger zu überwinden oder irgend sonst ein Menschheitsproblem ein für alle Mal zu lösen oder Innovationen zu fördern, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Aber wie kommt man auf die Idee, auf einer Insel Mädchen zu missbrauchen? Das ist schon, ich finde das unheimlich, abgründig irgendwie.
Ja, zum Unheimlichen gehört ja auch dazu, dass es jetzt diese viel zitierten und ja ersten Teilen veröffentlichten Epstein-Files gebraucht hat, bis das für Empörung sorgt. Ich meine, was ja echt crazy ist, dass Epstein ein Sexualstraftäter ist ja schon mega lange bekannt.
Ja, ja.
Also die ersten Fälle, die ersten Anzeigen gehen ja auf 1999 zurück.
Ah, krass, ja.
Also es war wirklich vor 26 Jahren. Mhm. Dann hatten wir eine Verurteilung. Ich glaube, 2005 kam es zur Anklage, 2008 zur Verurteilung mit einer Mini-Gefängnisstrafe für das, was er getan hat.
Yeah.
Also er hat irgendwie, glaube ich, 15 Monate gekriegt und davon musste er 12 oder 13 Monate unter luxuriösten Bedingungen absitzen. Ich frage mich manchmal ein bisschen, wie kann das sein, dass wir erst jetzt, wo diese Files kommen und wir alle hoffen, dass Donald Trump irgendwie mit einem Nacktfoto drin ist, dass ihn endgültig abschießt, das interessant finden, aber nicht als die Opfer geredet haben. Das finde ich auch mega erstaunlich, einfach mal so vorweg. Und du fragst, ja, wie kann das sein, dass jemand, der alles hat, dann quasi nicht eine Neigung zum Guten entwickelt, Trinkwasserbrunnen bauen will und den Welthunger bekämpfen will, sondern dann zum Sexualstraftäter wird, sowas ausnützt. Das Interessante daran ist ja, dass es so einfach nicht ist. Also die tun ja durchaus beides.
Oh yeah.
Also Elon Musk, vor 10 Jahren hätten wir drüber gesprochen, dass er die ökologische Hoffnung ist mit E-Autos. Wir haben, als der Ukraine-Krieg losging, wenn du dich erinnerst, ihn dafür gefeiert, dass er Starlink bereitgestellt hat. Jetzt gerade wird er wieder dafür gefeiert, dass er Starlink für Russland abgestellt hat. Also Bill Clinton mit der größten karitativen Stiftung der Welt, oder? Es ist ja nicht nur so, dass es das eine ist, sondern es ist anscheinend ja wirklich beides zugleich.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also, und gerade im Blick auf das philanthropische Bemühen dieser superreichen Bill Gates und so weiter, da könnte man sich natürlich dann auch fragen im Nachhinein. Es ist ja noch nichts nachgewiesen, deshalb muss man da immer auch eine Klammer drum machen. Aber wenn die Anschuldigungen Substanz haben und jetzt hat Melinda Gates, die Frau von Bill Gates oder die Ex-Frau, hat ja vor einer Woche in einem Interview sich übrigens auf eine unglaublich intelligente Weise. Also die Art, wie die geantwortet hat, das muss eine blitzgescheite Frau sein, die sich sehr gut überlegt, was sie sagt und die eigentlich zwei Dinge deutlich macht. Das eine ist, sie sagt nichts, was irgendwie justiziabel ist, was quasi dann als nackte Anschuldigung an ihren Ex-Mann verwendet werden könnte, aber sie lässt auch sehr deutlich durchblicken, dass das Abwiegeln ihres Ex-Mannes von wegen, das sind alles Lügen, das hat keinen Wahrheitsgehalt, sie macht deutlich, dass das stimmt auch nicht. Also sie deutet zumindest an, dass ihr Ex-Mann in Dinge verwickelt war, die für sie äußerst schmerzhaft waren und die ihr auch eine große Empathie mit den minderjährigen Opfern abverlangen. Und man könnte natürlich dann auf den Gedanken kommen, bei so einem Bill Gates und anderen, dass das philanthropische Engagement, der ganze Einsatz für Menschen und humanitäre Zwecke auch ein Stück weit psychologisch ein Versuch ist, sich irgendwie von dieser Schuld frei zu kaufen.
Also ein moderner Ablasshandel.
Exakt. Oder sich zu beweisen, dass man irgendwie am Ende des Tages doch ein halbwegs guter Mensch ist oder mehr für die Menschheit getan hat als gegen sie. Also ein bisschen fällt schon auch ein Schatten auf, zumindest auf die Motivlage hinter diesem Engagement. Aber du hast natürlich recht, die Leute, die Betroffenen haben sich in verschiedene, auch innovative und humanitäre Projekte engagiert. Und man kann sie jetzt nicht einfach im Bausch und Bogen als reine Monster abschreiben, aber diese Abgründigkeit, bei denen der Vorwurf zutrifft, muss man ja schon sagen, was sind das für Menschen? Und die Frage drängt sich für mich schon auf, ist es die Macht und der Einfluss der Menschen dazu bringt, solche Bedürfnisse überhaupt zu haben und zu verfolgen? Weil die Häufung ja doch irgendwie auffallend ist.
Ja, und ich glaube, das ist die spannende Frage, oder? In unserem Vorgespräch habe ich dich ein bisschen so verstanden, dass dich das Thema interessiert, ob Macht intrinsisch eine Eigendynamik hat, die Menschen korrumpiert.
Ja.
Und ob es quasi so ist, dass gute Menschen, die vielleicht auch über viel Gutes, was sie tun, dann zu Macht kommen, durch diese Macht quasi umgedreht und verdreht werden, so dass sie schreckliche Dinge tun. Mhm. Ich hab dich ein bisschen so verstanden, dass du dieser These viel abgewinnen kannst.
Ja, ich habe zumindest das Gefühl, ich verstehe den Mensch als ein konfligiertes Wesen, als ein Wesen, das mit sich selber im Konflikt ist und ganz viele, ich habe keine rabenschwarze Anthropologie, ein Menschenbild, das irgendwie von der völligen und restlosen Verdorbenheit des Menschen ausgeht, aber auch nicht eine so optimistische Anthropologie, die davon ausgeht, jeder Mensch meint am Schluss des Tages einfach nur gut mit den anderen. Also ich habe das Gefühl, wir sind in uns im Konflikt und haben Potenziale zu in beide Richtungen, auch abgründige Potenziale. Und mein Verdacht ist schon auch, dass Macht Einfluss dazu führt, dass entweder vielleicht sogar dazu führt, dass diese abgründigen Potenziale verstärkt werden. Psychologisch könnte ich mir das denken, einfach schon dadurch, dass das Leute sind, die können sich alles kaufen, die können sich alles möglich machen. Die Welt liegt ihnen eigentlich zu Füßen und dann kann ich mir das, also ich will das jetzt nicht überpsychologisieren, aber ich kann mir das einfach denken, dass du dann auf Ideen kommst, dass du dann das begehrst, was dir noch vorenthalten ist in einer Welt, in der du eigentlich eh schon alles kaufen kannst. Und was dir vorenthalten ist, ist das, was verboten ist, das, was die Grenzen der Würde anderer Menschen überschreitet oder so, dass diese Wünsche dann erst entstehen, weil du dir alles andere kaufen kannst, das kann ich mir denken. Und auf jeden Fall ist es so, wenn du so viel Macht hast, kannst du eben diesen düsteren, abgründigen Wünschen auch nachgehen. Weißt du, du kannst das ja dann verfolgen und bei anderen würde das viel, also wäre das nicht zugänglich oder würde viel früher auffliegen. Und weil sie all diese Mittel haben, können sie durch die richtigen Connections sich das dann verschaffen und auch einen Schutzwall errichten, eine gegenseitige, da ist der Begriff der Verschwörung gar nicht so falsch am Platz, eine gegenseitige Abhängigkeit mit Leuten schaffen, die dich schützen und die sicherstellen, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt oder wenn es dann kommt, wie bei Epstein jetzt, zu einer Verurteilung führt, die derart lächerlich ist im Vergleich zum Vergehen, dass man eigentlich da schon hätte denken können, das stinkt doch zum Himmel, das sind doch Leute verwickelt, die dafür sorgen, dass es zu einer Strafabmilderung kommt, die eigentlich seinesgleichen sucht.
Okay, also jetzt haben wir ganz viele Türen geöffnet. Ja. Du hast zunächst mal angesprochen, diese psychologisierende Deutung. Dann hast du jetzt aber zweitens auch eigentlich von einem institutionellen Versagen, auch von einem Justizskandal, das muss man, glaube ich, so klar auch benennen, geredet. Lass uns doch mal bei dieser psychologisierenden Seite bleiben, auch gerade im Wissen darum, dass das nicht alles ist und nicht alles erklärt. Aber ich versuche dir da mal so ein Spektrum anzubieten von Deutungen, die es gibt. Wir nehmen mal den einen Pol. Das wäre so ein, ja, vielleicht sehr Kapitalismus- und machtkritischer Pol, der sagen würde, naja, schau dir mal an, wer überhaupt an die Macht kommt. Was müssen ja schon Menschen sein, die in sich irgendwie die Bereitschaft haben, über Leichen zu gehen, Grenzen zu überschreiten, manchmal durchaus auch im Positiven, wahnsinnig kreativ, aber schon so, dass sie sich selbst irgendwo zum Maßstab machen. Man denke an die Trump-Frage, was kann sie eigentlich regulieren, Mr. President? Nichts kann mich regulieren, außer mein Gewissen,
ja,
außer das, was ich will, mein Wille. Ja, und das Völkerrecht? Nein, das Völkerrecht nicht. Oder? Also diese Art Typ, diese Art von Leader, diese Art von Machthunger kann man dann eigentlich unterstellen als eine notwendige Bedingung, überhaupt an solche Macht zu kommen. Das wäre jetzt mal die eine Seite des Spektrums. Das andere hast du jetzt eher angesprochen. Würdest du eigentlich dann eher sagen, naja, das sind vielleicht ganz gute Menschen, die ganz viel gute Dinge tun und tolle Absichten haben. Und dann kommt so etwas wie das Gift der Macht, das aus dem, was da gut ist, auch die andere Seite hervortreten lässt, weil wir Menschen halt ambivalent sind und dann eigentlich diese ganzen Potenziale, diese ganzen moralischen, ethischen Kapazitäten irgendwie in ihr Gegenteil verkehrt, weil Macht so ein Wundertrunk ist. Man kann machttrunken sein, man kann eine Gier entwickeln, Macht auszuleben, die dann den Menschen total kaputt macht.
Ja.
Das sind vielleicht die beiden extremsten Deutungsformen, oder, die man nehmen kann. Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich neige zur zweiten These, dass ich denke, Macht, der Einfluss, die Durchsetzungsfähigkeit von Menschen hat die Tendenz oder das Potenzial, das Schlechteste aus Menschen herauszuholen. Ich denke eher, natürlich kann man Beispiele finden dafür, dass es schon quasi im Selektionsprozess, das wäre die erste These oder Idee wäre quasi, es gelangen eh nur die rücksichtslosesten, empathielosesten Menschen an die Spitze und da sitzen sie dann und leben ihre Rücksichtslosigkeit entsprechend aus. Es gibt sicher Beispiele dafür, aber ich habe das Gefühl, in den meisten Fällen in Wirtschaft und Politik und andernorts kommen Leute an die Macht, die eigentlich sehr sicher Leitungsfähigkeiten haben, aber auch sehr starke, eben, das gehört ja auch dazu, soziale, empathische Fähigkeiten haben. Rutger Bregmann, der hat übrigens in seinem Buch Im Grunde gut, wo er ja die These vertritt, die ich so nicht eins zu eins teile, dass Menschen...
Darüber haben wir schon oft
gestritten. Da haben wir auch schon gestritten, genau. Dass Menschen quasi im Grunde eben gut sind und jeder Mensch es eigentlich gut meint. Und er versucht ja dann die Tatsache, dass es eben doch so viel auch systemische Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten gibt, versucht er zu erklären, genau mit dieser These, dass Macht korrumpiert. Und er spricht da von dem, unter anderem vom sogenannten Power-Paradox, das darin besteht, dass Menschen häufig wegen ihren prosozialen Eigenschaften in Führungspositionen gelangen, gewählt werden oder berufen werden und dass sie diese prosozialen Eigenschaften aber dann im Zuge ihrer Machtposition verlieren. Und er nennt einige Aspekte auch psychologischer, sozialpsychologischer Art, warum Machtpositionen oft mit einem Verlust an Empathiefähigkeit und sozialen Eigenschaften einhergeht. Aber jedenfalls würde er auch nicht die These stützen, dass Machtpositionen grundsätzlich von moralisch zweifelhaften Leuten erst erlangt werden, sondern im Gegenteil paradoxerweise, dass sie gerade wegen ihrer Fähigkeit, zum Beispiel viele Menschen zu begeistern für eine Vision, für eine Idee, viele Menschen zusammenzubringen, Brücken zu überwinden, zu moderieren, Leute zusammenzuhalten, dass sie wegen diesen Eigenschaften in Machtpositionen kommen und dann sukzessive ihre Empathiefähigkeit verlieren. Er sagt auch oft zynisch werden, oft irgendwo die Überzeugung gewinnen, dass sie an diese Position gekommen sind, weil sie sich herausragend eignen und weil sie sich so das verdient und erarbeitet haben. Und andere sind dann tendenziell faul, haben ihren geringeren sozialen Status auch selbst verdient und selbst verschuldet. Und da kommen dann auch Empathielosigkeiten und Grausamkeiten ins Spiel. Also er erklärt sich das eher auf diese Art und ich halte das auch für realistischer. Ja.
Okay, und wenn wir das jetzt auf real lebende Menschen beziehen, die Macht haben, scheint es auch ein ziemlich realistisches Bild zu sein, oder? Also ich will ihn jetzt nicht hier zum Messias machen, aber ist ja schon auffällig, dass die Obamas nicht vorkommen.
Ja.
In den Epstein-Files, oder?
Ja.
Und dass es wirklich glänzende Beispiele gibt von Menschen, die Macht haben, denen wir keinen Machtmissbrauch unterstellen würden. Also ich glaube halt, man muss kritisch sein gegen alle Automatismen, wenn wir über Macht sprechen. Also entweder den Automatismus, dass man quasi ein korrumpierter Typ sein muss, um Macht zu erlangen.
Ja.
Genauso wie gegen den Mechanismus, dass Macht alle böse macht,
ja.
Also korrumpiert, weil beide Systeme eigentlich die menschliche Freiheit unterschätzen, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht mit einem Zuwachs an Möglichkeiten, unmoralische Dinge zu tun, auch stärker versucht sein können, als wenn wir diese Möglichkeiten gar nicht haben. Das scheint mir irgendwo logisch zu sein. Aber ich glaube nicht, dass das ein Mechanismus ist, der quasi als Automatismus dann funktionieren könnte, oder? Ganz interessant ist ja in diesem Zusammenhang auch die biblische Kritik an Macht und an Machtwünschen und an Machtstreben. Ganz berühmt ja in dieser Jotam-Fabel, wo es darum geht, dass die einen König haben wollen. Und dann wird die Geschichte erzählt und keiner der Bäume und Pflanzen wollte König werden. Und am Schluss wird dann der Dornstrauch eine sehr witzige Parabel auf den Wunsch, sich einem Mächtigen zu unterwerfen, sich einem Mächtigen anzuvertrauen. Ist ja keine Kritik eigentlich, die an den König selbst geht, sondern an das Volk, das einen König haben will.
Ja.
Die biblischen Befunde sind aber nicht ganz eindeutig, wenn es um Macht geht. Ne?
Ja, würde ich auch sagen. Und das,
also ich sage das nur, weil Jesus zum Beispiel sagen würde: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.
Ja.
Also der scheint jetzt nicht ein Problem zu haben, Macht zu beanspruchen.
Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt auch eine spannende theologische Dimension. Wir haben schon einmal, als wir diskutiert haben über spirituellen Missbrauch und sexuellen Missbrauch in der Kirche, haben wir, glaube ich, festgehalten, es bräuchte eine positive Theologie der Macht, auch eine reformierte Theologie der Macht, weil diese pauschale Verdächtigung von Macht natürlich auch nicht lebbar ist. Jedem Menschen ist eine gewisse Form der Macht, der Einflusssphäre gegeben, und in einer Religion, die Gott als allmächtig anbetet, muss man ja irgendwie denken können, dass es Formen der Macht gibt, die nicht per se korrumpiert sind, sonst müsste man ja sagen, du kennst den Spruch quasi, quasi Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut, müsste man ja sagen, dann ist Gott der Allmächtige das korrumpierteste Wesen im Universum. Und das kann ja so nicht aufgehen. Man müsste dann doch noch unterscheiden können zwischen einer Macht, die quasi als Macht der Liebe andere ermächtigt, anderen Luft zum Atmen gibt, andere freisetzt, und einer Macht, die andere überfährt, unterdrückt, kleinhält oder sogar missbraucht für die eigenen Zwecke. Das sind ja...
Das ist vielleicht wirklich etwas, was sehr interessant ist an biblischen Texten, dass sie eigentlich gar kein ablehnendes Verhältnis zur Macht an sich haben, sondern Macht reframe. Also wenn man denkt, Jesus wird zum Beispiel als der Pantokrator verehrt, also als der ihm alle Macht gegeben ist. Also ja, das ist ja eigentlich eine grenzenlose Macht, die sich dann auch auf das irdische Leben, auf das Zusammenleben unter uns, auf die Zukunft, auf das Heil der Menschen, auf all das erstrecken könnte. Eigentlich ein sehr gefährlicher Gedanke. Und gleichzeitig haben wir aber auch den Gedanken, dass Gott gerade in den Schwachen mächtig ist.
Ja.
Und dass der Heilige Geist gerade einer ist, der in Schwäche wunderbar empfangen werden kann und daraus Stärke machen kann.
Ja, ja. Ja, und also ich finde das natürlich ein faszinierendes Thema, mit dem ich mich ja auch theologisch eingehend befasst habe, weil es zum Beispiel in so theologischen Richtungen wie in der Prozesstheologie gibt es eigentlich eine grundsätzliche Verdächtigung von Macht, und man versucht eigentlich Gott in der Weise vom Haken zu kriegen, indem man sagt, er ist gar nicht allmächtig, er hat quasi diese Macht, die man ihm zuschreibt, gar nicht, obwohl man natürlich dann schon sagt, er hat eine Macht der Liebe. Und für mich ist Macht im jesuanischen Sinne ist eine subversive Kraft. Also ich würde auch Jesus auf jeden Fall Macht zuschreiben wollen, aber es ist eben eine Art von Macht, die Menschen nicht vergewaltigt, sondern die sie gewinnt, die sie die sie ermächtigt, die ihnen mehr Handlungsspielraum gibt und nicht weniger. Die Bibel ist aber an vielen Stellen auch sehr, sehr machtkritisch, das hast du ja schon angedeutet. Ich würde sagen, durch die ganzen biblischen Geschichten, alt- und neutestamentlich, zieht sich ja nicht eine grundsätzliche Verdächtigung von Macht, aber doch eine Machtkritik, gerade im Blick auf imperiale Macht zum Beispiel. Die Befreiungserzählung Israels ist das beste Beispiel. Also das Gottesvolk.
Werden aus einer Machtstruktur herausgeführt, oder?
Werden quasi aus diesem Imperium befreit, als Underdogs, als die Schwachen, als die Verachteten.
Ist ja dann auch im Josua-Buch ein Riesenthema, oder? Ja. Jetzt hat euch der Herr befreit aus einem imperialen System und ihr wollt wieder einen König haben.
Ja.
Oder? Also genau. Das ist ja genau das Ding. Und gleichzeitig gibt's ja aber auch eine Doppeldeutigkeit, wenn von Macht die Rede ist, die sich gerade auch in Jesus' Worten immer wieder zeigt. Also einmal so die Frage, wem die Münze gehört. Und Jesus fragt ja nur, wessen Bild ist drauf? Das des Kaisers. Also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gott ist. Also als ob das, sage ich ganz bewusst, zwei getrennte Reiche oder Einflusssphären oder Machtsphären wären. Als gäbe es ein irdisches Reich und ein himmlisches Reich. Mhm. Und wenn er vor Pilatus steht, dann sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, dann würde er seine Engel schicken, um mich zu holen, um mich zu retten. Also es scheint schon so zu sein, dass hier mit Macht changiert wird. Also quasi so wie ein Spiel mit einer doppelten Bühne, wo du, wenn du gefragt wirst, bist du mächtig? Hast du Macht? Kannst du hier Kaiser werden? Kannst du die Geschichte ändern? Bist du der Messias, wie wir ihn erwartet haben? Dann ist die Antwort eigentlich immer, nein, nicht so. Und die Frage ist jetzt, ja, was bedeutet das? Ist das Christentum letztendlich eine Veranstaltung der Machtlosen, die in der Geschichte genau nichts ändern werden, die nur auf ein besseres Jenseits hoffen, auf ein Reich Gottes, das der liebe Papa Gott dann selbst in die Welt bringen wird und bis dann herrschen halt die Tyrannen, Despoten und manchmal auch gewählten demokratischen VolksvertreterInnen? Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, was dem Christentum absolut inhärent ist als subversive Kraft, oder? Das Politische des Christentums, die politische Macht des Christentums liegt eben nicht darin, dass man sagt, wir brauchen einen christlichen Präsidenten, sondern dass man alle politische Macht und alle Ansprüche, die die Welt an das eigene Leben haben kann, immer dahingehend relativiert, dass man sagt, aber das ist eigentlich nicht die Bühne, auf der das Spiel entschieden wird. Also nicht nur im Sinne von the best is yet to come, sondern es geht um ein ganz anderes Reich. Also wir spielen hier auf der Vorderbühne nur ein Spiel, das ist aber nicht das Eigentliche. Oder die christlichen Märtyrer und Märtyrerinnen waren überzeugt, ja, ihr könnt uns unser Leben nehmen, aber mehr auch nicht. Ihr könnt uns nicht das ewige Leben nehmen. Ihr könnt uns nicht die Verbundenheit mit Gott, nicht unseren Glauben, nicht unsere Hoffnung, nicht das Leben in Gottes Reich nehmen. Und das war natürlich eine ungeheure Macht, gerade angesichts der realpolitischen Verhältnisse, unter denen sie standen.
Ja, und gleichzeitig muss man ja dann auch sagen, die Erfolgsgeschichte des Christentums ist natürlich auch eine Geschichte des Machtgewinns. Und zwar jetzt nicht nur...
Und des Machtmissbrauchs.
Exakt, ja. Und jetzt nicht nur im Blick auf die Tatsache, dass das Christentum im Römischen Reich irgendwann quasi Staatsreligion wurde und die auch die Verfolgungsverhältnisse entsprechend umgekehrt hat und so weiter und dem Christentum über Jahrhunderte hinweg in Europa, in der westlichen Welt enorme auch politische Macht zugekommen ist, sondern überhaupt die Tatsache, dass das Christentum zu einer Milliarden Menschen umfassenden Religion, Glaubensrichtung wurde und in Europa, in den westlichen Ländern bis vor wenigen Generationen noch den überwältigenden Teil der Bevölkerung eigentlich unter sich versammelt hat. Das ist ja ganz real, das ist mit enorm viel Geld verbunden, mit enormen Immobilienbesitzen, mit enormen Einflussmöglichkeiten auch auf politische Prozesse und so weiter. Und ein Teil des Stachels, den die Landeskirchen hierzulande auch irgendwie zu verarbeiten haben, hat ja auch damit zu tun, dass man diese Art der Macht und der Einflussnahme so langsam zu verlieren droht, dass die Bundesregierung in Deutschland und die Bundesräte in der Schweiz nicht mehr für jede Entscheidung quasi sich bei der Kirche versichern und die Unterstützung einholen und so, und dass da diese alten Konglomerate langsam bröckeln. Aber es ist immer noch eine signifikante, es ist mit viel Geld und viel Einfluss verbunden, was das Christentum hierzulande hat. Und die Frage, wie lässt sich diese Macht, diese weltliche Macht auch, dieses Geld ist ja, dass wir haben ja keine eigene Reich Gottes Währung, das sind Schweizer Franken und Euros und so weiter, die die Kirche hat, und es sind auch ganz reale weltliche Einflussmöglichkeiten, die Kirchen immer noch haben. Wie lässt sich das in einer jesuanischen Weise leben? Vielleicht ist das der Punkt, wo ich soll ich jetzt kurz das mit den, oder wolltest du noch darauf reagieren? Die nur kurz, um das einzuspielen, diese Skandale um die charismatischen Helden meiner Jugend.
Lass mich doch ganz kurz was zum Generellen sagen, weil wir können das Thema theologisch nicht diskutieren, ohne dass wir wenigstens kurz über die Schrift von Martin Luther von der Freiheit eines Christenmenschen sprechen. Mhm. Ist ja eigentlich so im Kontext eines Texts gesehen eine Auslegung des ersten Korintherbriefes 9 von diesem Vers 19, wo es heißt, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf das ich möglichst viele gewinne. Mhm. Das ist eigentlich die Ausgangslage. Und was er jetzt daraus formuliert, sind zwei absolut geniale Sätze, die zuerst dialektisch scheinen. Der erste Satz ist, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und der zweite Satz lautet dann, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Mhm. Und das scheint ja auf der ersten Ebene wie ein Widerspruch zu klingen, oder? Also man würde jetzt in einer zweiwertigen Logik sagen, du kannst entweder A oder B sagen, aber A und B können nicht gleichzeitig wahr sein. Es scheint wie ein Logikfehler zu sein. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass beide Sätze komplett wahr sind. Also genau darum, weil ein Christenmensch ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan ist, kann er als solcher ein dienstbarer Knecht sein und sich allen Dingen zum Untertan machen.
Ja.
Und das ist eigentlich die Macht, auch die politische Macht. Also ich meine ganz konkret die politische Macht des Christentums. Und jetzt ist deine Frage natürlich komplett berechtigt, und da sind wir jetzt eigentlich im Übergang, dass wir uns von dieser psychologischen Schiene mehr auch mal auf die institutionelle Frage von Macht verlagern. Und deswegen wollte ich das einwerfen, bevor wir jetzt zu diesen charismatischen Churches kommen. Die Frage ist, repräsentieren eigentlich diese Institutionen, von denen wir jetzt sprechen, diese Unabhängigkeit und diese Freiheit, oder setzen sie plump nur auf eine politische Macht, die davon lebt, dass sie selbst Christen zu ihren Untertanen machen können und als dienstbare Knechte für ihre institutionelle Sache einsetzen können? Mhm. Also ist quasi die Kirche dann, oder eine bestimmte Kirche, diejenige, die den Satz sagt, liebe Christen, passt auf, ihr seid dienstbare Knechte aller Dinge und jedermann untertan, also gehorcht uns? Mhm. Oder sind sie die, die dazu führen, dass Christenmenschen wissen, dass sie frei sind und niemanden untertan sind?
Mhm.
Und ich glaube, das ist auf dieser institutionellen Ebene dann ein sehr interessantes Kriterium. Aber jetzt gerne Deep Insights in die charismatische, verrückte Szene.
Ja, ich muss das kurz machen, aber das ist etwas, was mich auch bewegt hat, auch einfach auf dem Hintergrund meiner kirchlichen Sozialisierung. Ich habe ja einige Jahre tief in dieser pfingstlich-charismatischen Szene verbracht, auch in Deutschland, in dieser auch sehr amerikanisch angehauchten Bubble, wo man bestimmte charismatische Führungspersonen auf einen enorm hohen Sockel gestellt hat. Und üblicherweise waren es vor allem die sogenannten Heilungsprediger und die Propheten, die man besonders bestaunt hat, weil das natürlich Leute waren, die mit übernatürlichen Ereignissen und übernatürlichen Erlebnissen die Massen in den Bann gezogen haben. Und darunter waren eben auch, du hast das eingangs genannt, die sogenannten Kansas City Prophets. Das ist eigentlich die alte Garde von Propheten, zu denen Leute wie Rick Joyner oder ich glaube Paul Kane wird da auch dazu gezählt. Und Mike
Bickle. Haben wir nicht mal ein Buch besprochen von Rick Joyner?
Ja, das kann sein, das weiß ich auch nicht, oder ob wir es nur besprechen wollten.
Ja.
Aber ja, der hat so diese Bücher über den geistlichen Kampf auf verschiedenen Ebenen und so geschrieben.
Ich glaube, es war sowas. Ja.
Also das sind alles Leute, deren Name hat man in diesen Kreisen nur mit äußerster Ehrfurcht ausgesprochen, weil das die Leute waren, die durch göttliche Offenbarung Einblick in das Leben und die Zukunft von anderen erhalten haben, dass es einfach nur noch erstaunlich ist. Und da gab es dann eine neue Garde, auch eine neue Generation, da gehört dann Sean Bolz dazu und andere, die vor allem im Zusammenhang mit dieser Bethel Church, die auch bekannt wurde durch Bethel Music, also die haben Millionen verkaufte Alben und Charts Platzierungen und so weiter mit ihren Worship Songs erhalten. Und jetzt hat ein YouTuber, der heißt, glaube ich, Mike Winger oder so, oder Mark Winger, der hat in den letzten Monaten verschiedene lange YouTube-Videos gedreht, 3, 4, 5 Stunden lang, und hat eigentlich einige der absoluten Galeonsfiguren dieser Szene komplett demontiert. Todd White, Sean Bolz, andere Heilungsprediger und Propheten hat er der Manipulation und des Betrugs überführt. Es ganz, ganz wüste Geschichten, also Propheten, die dann bekannt waren dafür, seit vielen Jahren die intimsten Details oder die persönlichsten Eigenheiten von Menschen auf der Bühne quasi nennen zu können, zu sagen, ich sehe jemanden vor mir und der heißt, keine Ahnung, der heißt Mike irgendwas und der wohnt an dieser Straße, an der Golden Street 143B und der hat Geburtstag am 12. Februar 1983 und so, und dann sind die Leute...
Der Vorteil von personalisierten Tickets, oder?
Ja, genau, also es ist einfach, der hat seinen Erfolg diesen spezifischen prophetischen Eindrücken zu verdanken, und es ist dann herausgekommen, was jeder nüchterne Betrachter eigentlich auch sich hätte ausmalen können, dass die Leute natürlich im Vorfeld die Teilnehmer solcher Konferenzen recherchieren und über soziale Medien, der hat teilweise buchstäblich vorgelesen, was auf Facebook unter den persönlichen Informationen für jedermann zu lesen ist, und die Leute haben gedacht, Gott hätte ihm das direkt eingegeben. Das ist jetzt...
Ja, aber das finde ich auch mega krass, dass das dann jemand glaubt.
Also, ja, da musst du... Ich finde das auch krass inzwischen. Ich war in dieser Szene drin. Wenn du davon ausgehst, dass das die Art und Weise ist, wie Gott Menschen sich offenbart und ihnen quasi Einblick ins Leben anderer Menschen gibt. Wenn du davon ausgehst, dann hast du einen inhärenten Willen, das irgendwie zu glauben. Und das Schwierige war natürlich an der Stelle, ich versuche das abzukürzen, aber dass sie diese Informationen verbunden haben mit massiven Manipulationsversuchen, dass sie dann Leute
darüber musst du jetzt wirklich noch was sagen, oder? Weil ich finde den ersten Teil, was du jetzt genannt hast, finde ich zwar irgendwo, ist nicht cool.
Ja.
haben wir aber alle eigentlich immer schon gedacht, oder?
Ja, ja, genau, genau.
Aber jetzt haben die das ja ausgenutzt.
Genau. Es, ich meine, es ist an sich schon eine riesige Verarschung. Du spießt den Leuten vor, tust so, als würdest du direkt jetzt eine Erkenntnis vom Himmel runterladen, liest aber in Wahrheit von Facebook vor. Und dann haben aber jetzt Leute sich auch gemeldet, denen dann so ein Sean Bolz und andere dieser Propheten zum Beispiel gesagt hat, er hätte eine göttliche Weisung empfangen, dass sie diese und diese Person heiraten sollen oder dass sie da und da hinziehen sollen oder dass sie dies und dies spenden sollen oder dass sie whatever, also hat zu gewichtigen Lebensentscheidungen aufgerufen, vorher sein Wort quasi mit göttlicher Autorität aufgeladen. Und das ist natürlich dann bei manchen, es hat eine Frau herzzerreißend berichtet, wie sie in eine völlig missbräuchliche Ehe hineingeschlittert ist mit einem Mann, den sie kaum gekannt hat, aber aufgrund von Prophetien ermutigt wurde, das ist der Mann deines Lebens, und die ist davon fast nicht mehr losgekommen. Und dann persönlich auch viele dieser Propheten, Sean Bolz inklusive, hat diese charismatische Sonderstellung auch gebraucht, um Menschen in grenzüberschreitende, missbräuchliche Beziehungen hineinzuziehen. Also ganz, ganz
wichtig. Also auch für sich selbst, oder?
Für sich selbst, ja, ja, klar. Auch ein Mike Bickle, das ist auch einer der ganz Großen, der diese House of Prayer Bewegung gestartet hat. Und da ist jetzt schon die letzten Jahre so viel Dreck an die Oberfläche gespült worden. Der hat buchstäblich mehrere Frauen, junge Frauen, die an ihm aufgeschaut haben als dem großen Propheten, hat er geschrieben und gesagt, er hätte die göttliche Offenbarung empfangen, dass seine eigene Frau bald sterben würde und sie wären quasi als Nachfolgerinnen auserwählt, und hat sich durch prophetische Eindrücke sexuelle Kontakte quasi erschlichen, im wirklich makabren, unter dem makabren Vorwand, dass seine eigene Frau ja eh bald stirbt und so. Also es ist wirklich übel.
Siehst du, und da kommen wir jetzt nicht nur damit weiter, dass wir das jetzt psychologisieren.
Ja.
Aber das Problem ist ja, ein bisschen so geht's mir, wie wenn ich den Tinder-Swindler schaue.
Ja.
Dass ich mir denke, ja, das ist wirklich haarsträubend und das ist böse, aber meine Fresse, wie kann man darauf reinfallen? Und ich werde das nicht los, sorry. Ich kann das nicht loswerden. Und das, was doch aber die ernste Frage im Hintergrund bleibt, ist doch, was passiert eigentlich auf institutioneller, auf systemischer Seite, damit sowas überhaupt funktionieren kann?
Ja, ja.
Und zwar egal, ob wir jetzt über diese charismatischen Wahnsinnigen oder über die Epstein-Leute sprechen, das ist doch am Schluss ein großer systemischer, institutioneller Zusammenhang.
Ja. Also das glaube ich auch, und das hat, du hast völlig recht, das hat natürlich verschiedene Ebenen. Man könnte natürlich mit gutem Recht eine Theologie kritisieren und auch eine Gemeindekultur, in der Menschen derart unmündig gehalten werden, dass sie sich von anderen durch qua prophetischer Durchsage ihren Lebenspartner verschreiben lassen. So, das kann man natürlich auf der Ebene kritisieren. Es ist aber, und darauf wird's mir jetzt beim Thema Macht auch ankommen, es ist natürlich an diesen Stellen auch völlig klar, dass sich hier Menschen in eine Machtposition, in eine geistliche Machtposition befördert haben und auch befördert wurden durch eine Kultur, die sie auf den höchsten Sockel stellt und die keinerlei Korrekturmöglichkeit mehr offen lässt, keinerlei Kritikfähigkeit auf Augenhöhe oder auch keine Gewaltentrennung, niemand konnte sich ihnen widersetzen, weil die so groß, so berühmt, so bekannt, so geistlich, so direkt mit Gott verbunden waren, dass eigentlich sie quasi durch, de facto eigentlich durchregieren konnten. Und das ist natürlich dann wieder ein systemisches Problem, weißt du?
Das ist doch immer, ja genau, Manu, das ist genau der Punkt, oder? Also wir, vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir über spirituellen Missbrauch gesprochen. Mhm. Und da war ja eines der ganz wichtigen Kriterien, dass wir gesagt haben, ja, man darf nicht die Stimme Gottes mit der Stimme eines Menschen verwechseln.
Ja,
und kein Mensch darf das einfordern, oder? Und ich glaube immer noch, dass das stimmt. Ich glaube nur, dass es nicht wahnsinnig viel hilft. Weil die klassische These, mit der wir meistens, egal ob wir jetzt über Epstein oder über religiöse Führer sprechen, lautet eigentlich immer so, jemand hat Macht und dann, oh je, missbraucht er diese Macht als Individuum. Mhm. Er hätte auch ganz anders handeln können. Mhm. Und sexueller Missbrauch in diesem Kontext wird dann so erklärt, dass man sagt, ja, die hatten halt einfach eine starke Begierde und die wollten sie befriedigen und haben sich über alles Recht hinweggesetzt. Oder das ist doch quasi so, das Raubtier im Raubtierkapitalismus hat jetzt auch noch sich quasi, ja, sexuell kann man ja nicht mal sagen, sondern an sexualisierter Gewalt erfreut. Mhm. So müsste man es sagen. Ich glaube, dass das zu kurz greift. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass wir Macht viel, viel relationaler denken müssen. Also quasi als etwas, das in Netzwerken verteilt und ausrangiert wird. Mhm. Also in wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, religiösen natürlich Netzwerken. Und dass es dort so ein System von Komplizenschaften gibt. Mhm. Also das ist gar nicht so stark auf, ich will Sie aber damit nicht entschuldigen als Person, das ist mir ganz wichtig. Ja. Aber dass es nicht so stark auf den Charakter eines einzelnen Menschen ankommt, sondern dass es starke extrinsische Faktoren sind, die in diesen Netzwerken auf Individuen wirken. Und ich würde es am liebsten eigentlich so ein System der gegenseitigen Schuld nennen. Mhm. Dass es so funktioniert, Menschen werden eingeladen, sie genießen gewisse Vorzüge, Privilegien, sie kommen dann in eine gewisse Mitwisserschaft durch Grenzüberschreitungen, die da passieren, moralische Grenzen werden verschoben, natürlich juristische Grenzen, die verschoben werden. Es gibt immer diese Momente, die man dann lieber vergessen möchte, wo man nicht dabei gewesen sein möchte. Es gibt Fotos, die vielleicht kompromittierend sind. Und wer da drin ist, der kann nicht einfach raus. Mhm. Das ist ein ganz starkes Netzwerk, was da zieht. Mhm. Und die Schulden, von denen ich spreche, sind nicht primär finanzieller Art. Ich glaube, das spielt in diesen Gefilden gar keine große Rolle mehr, sondern die sind kompromittierende Situationen, Loyalitäten, die eingefordert werden, ein Korpsgeist, der da entsteht, ein Elitebewusstsein, das sagt, ja, aber wir untereinander, wir hacken uns kein Auge aus, oder so. Und es geht dann um Abhängigkeiten von Status, von Zugehörigkeit, von Zugang, von gegenseitigem Schutz, den man sich verspricht. Mhm. Und in diesem System drin ist dann eben sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt, nicht etwas, was blöderweise passiert, weil jemand jetzt individuell einfach ganz böse ist, sondern ich glaube, sexueller Missbrauch ist in solchen Systemen ein besonders wirksames Mittel der Bindung. Mhm. Ich glaube, sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt erzeugen maximale Schuld, maximale Erpressbarkeit, maximale Loyalität untereinander, maximale Sprachlosigkeit der Opfer, weil sich ja alle Täter gemeinsam decken. Und ich glaube, dass das sehr viel eher vergleichbar ist mit einer militärischen Truppe, die ein Dorf überfällt, Frauen und Kinder vergewaltigt und dann darüber schweigt. Ich glaube wirklich, dass die Logik viel stärker so getrimmt ist, als dass sie erklärbar ist nur über individuelle Schwächen und Neigungen, die Menschen haben.
Ja, Also, zum Ersten, was du gesagt hast, da gebe ich dir völlig recht. Und das ist übrigens auch bei diesen ganzen charismatisch-pfingstlichen Größen tatsächlich der Fall gewesen. Also das sind natürlich übergroße, übermenschliche Figuren in dieser Szene geworden. Aber was du beschreibst, diese Clan-Mentalität oder dieses Netzwerk, das war auch da der Fall. Also dieser YouTuber Mike Winger, der hat das dann auch aufgedeckt, dass zum Beispiel Bill Johnson, die Galeonsfigur der Bethel Church, dass er nach allem, was wir wissen, schon Jahre wusste, dass dieser Sean Bolz eigentlich ein Betrüger ist und Leute manipuliert und sogar schon von Opfern gehört hat, die von sexuellen, körperlichen Grenzüberschreitungen berichtet haben. Aber dieser Sean Bolz war mit anderen zusammen Teil eines Netzwerks und das ist eine Money-Making-Machine. Die haben riesige Konferenzen, da werden Millionen gespendet, da werden über Christian Broadcasting und so weiter, werden Millionen von Menschen erreicht. Die große Bühne, die großen Fernsehsender, die großen Verträge, Plattenverträge und so weiter. Da ist ein ganzes Ökosystem hängt daran und das hat offenbar auch Bill Johnson und andere dann dazu gebracht, eigentlich einen Betrüger nicht bloßzustellen, sondern sogar noch im letzten Jahr irgendwie ein Vorwort zu einem Buch von ihm zu schreiben oder auf einer Konferenz ihn einzuführen mit den Worten, das ist die integerste christliche Persönlichkeit, die ich kenne, und er wusste von Opfern, die berichtet haben, was sie mit ihm erlebt haben.
Ja, Manu, aber wir hatten ja was ganz Ähnliches mit Hillsong. Was ist her? Anderthalb Jahre, dass wir da drüber gesprochen haben. Oder wo der Vater, die Gründerfigur, einfach ein pädophiler Sexualstraftäter ist.
Ja.
Und das war bekannt und es wurde vertuscht. Und es gab eine Mitwisserschaft.
Ja. Also
das ist ein System.
Ja, also ich gebe dir da recht. Da hat man auch wirklich gemerkt, dass sich Leute hier in Sachzwänge hineinbegeben, finanzieller Art, machtpolitischer Art und so, die es ihnen fast nicht mehr möglich machen, jemanden bloßzustellen, weil der Ripple-Effekt so stark wäre und die Konsequenzen für das eigene Ministry und die eigene Glaubwürdigkeit so groß wären, weil man sich mit diesen Leuten ja quasi vereint hat, das sehe ich schon. Beim anderen, was du sagst, mit diesem sexuelle Gewalt oder sexuelle Übergriffe als
sexualisierte Gewalt
als ein Mittel zur maximalen Loyalität und Komplizenschaft. Da, für mich stellt sich halt da immer wieder, und jetzt vielleicht drehen wir uns im Kreis oder kommen zurück zur Anfangsfrage, für mich stellt sich die Frage, ja, aber wieso hat man das Bedürfnis danach überhaupt? Also warum? Natürlich kann man sagen, ja, wenn du Leute mal dazu gebracht hast, auf der Epstein Island sich an 13-jährigen Mädchen zu vergehen, dann wissen die alle voneinander.
Kannst du dich ihrer Loyalität sicher sein?
Wir müssen uns einschwören, aber nichts davon darf nach draußen kommen.
Und nur vielleicht muss es gar nicht dieses Große sein, vielleicht muss es gar nicht die Insel sein mit Epstein. Aber frag dich doch mal, warum ist das immer wieder passiert und passiert es heute noch, dass Manager, die wirklich genug Kohle haben, die sich auch ziemlich alles kaufen können, was ihnen in den Sinn kommt, bei Geschäftsabschlüssen zusammen in den Puff gehen? Warum? Das macht doch absolut keinen Sinn. Auf einer Sachebene, auf einer Bedürfnisebene macht das absolut keinen Sinn.
Ja gut, man kann sagen, das sind dann Zeichen einer machoiden Kultur, die das Gefühl hat, machen wir noch einen drauf zusammen, nachdem wir silberrückenmäßig Millionen umgesetzt haben.
Das wahrscheinlich in der Situation einander gegenseitig, aber es geht doch um ein System von Abhängigkeiten, von Mitwisserschaft, von Loyalität, von Pseudo-Loyalität, das dadurch gebildet wird, dass man gemeinsam eine Grenze überschreitet.
Ja. Das sehe ich, aber du musst ja bereit sein, diese Grenze zu überschreiten, oder es muss ja einem Bedürfnis von dir entsprechen. Warum muss man, wenn man gesegnet und beschenkt ist mit so viel Einfluss und man hat Möglichkeiten, sich fast alles zu kaufen und ist eigentlich gehört zu den privilegiertesten 0,0001 Promille der Welt. Warum ist man an der Stelle überhaupt versuchlich, jetzt so etwas zu tun, oder wenn man jetzt in der charismatischen Szene, wenn man die Bewunderung so vieler Leute genießt und die und all diesen Einfluss hat und diese Möglichkeiten auch jetzt geistlich ins das Leben von Menschen zu bereichern, warum kommt man auf die Idee, das nochmal zu steigern durch Betrügereien, ja, und das sogar auszunutzen, indem man Leute irgendwie dann in Beziehungen hinein... Also,
aber weißt du, genau darüber habe ich nachgedacht. Und es gibt für mich keine Antwort auf diese Frage. Also warum? Warum sind so viele mächtige Menschen Sexualstraftäter? Also denk nur an die MeToo-Debatte. Wie viele Chefs waren Sexualstraftäter? Ja. Das wäre die eine Frage, oder? Dann könnte man sich überlegen, ja, haben die irgendein bestimmtes Gen? Wurden die irgendwie bestimmt sozialisiert? Mhm. Muss man irgendwie ein Raubtier sein? Oder, weißt du, dann kommen all diese Dinge hoch. Meine These mittlerweile ist eine ganz andere. Ich sage, es befriedigt gar nicht das Bedürfnis des Übergriffs, sondern der Übergriff ist quasi das Ritual der Zugehörigkeit. Und die Sehnsucht bezieht sich nicht auf den Missbrauch, sondern auf die Zugehörigkeit zu dieser elitären Gruppe. Mhm. Und das macht um kein Deut besser.
Nein, das ist
also wirklich überhaupt kaputt. Nicht. Ja. Das ist super kaputt. Aber ich glaube einfach, wir müssen aufhören, darüber zu sprechen, ob der oder die oder irgendwer bestimmte Neigungen hat, die er zu befriedigen versucht oder nicht. Sondern ich glaube wirklich, dass es um Systeme geht, die ein Schweigen und eine Loyalität um jeden Preis aufrechterhalten wollen, weil es verdammt viel zu verlieren gibt und die bereit sind, zu diesem äußersten Mittel zu greifen.
Ja, ich frage mich jetzt, ob es nicht vielleicht zwei verschiedene Dynamiken sind, weil ich kann mir jetzt vorstellen, in dieser Geschichte mit den ganzen charismatischen Propheten und Heilungspredigern und Führungsfiguren und so, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich ist keiner von ihnen angetreten mit der Absicht, ein Betrüger und Manipulator zu werden, sondern ich würde jetzt mal den meisten, ich kenne die ja auch nicht persönlich, aber von der Geschichte, die ich mitgekriegt habe, würde ich denen unterstellen, die sind in diesem charismatischen Milieu aufgewachsen oder darin aufgenommen worden, haben bestimmte Begabungen entdeckt, es hat sie hochgespült, sie haben...
Alles könntest du auch über Bill Gates sagen,
ja, was
du
sagst.
Und sie haben über Elon Musk auch.
Mit großer irgendwie Begeisterung und Leidenschaft angefangen zu wirken, auch mit einer echten Empathie, mit einem Weltverbesserungspathos und so weiter. Und dann irgendwo, und nicht wahrscheinlich nicht in diesem einen Moment, sondern an vielen kleinen Stellen haben sie gemerkt, wenn ich meine Geschichte noch ein bisschen aufblase, wenn ich das noch ein bisschen krasser mache, dann wird die Bewunderung noch größer, dann wird die Rückmeldung noch intensiver. Und dann haben sie angefangen, sich zu gewöhnen daran, die Wahrheit zu twisten, sich zu gewöhnen daran, Dinge irgendwie auch es nicht so genau zu nehmen mit der Realität, auch Dinge weiter zu erzählen, die sich als falsch erwiesen haben und so weiter. Und irgendwann haben sie selber Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden können und haben auch, da würde ich dann schon sagen, auch einem düsteren Bedürfnis nachgegeben, diesen Einfluss, den sie haben, auch für selbstsüchtige und auch dann immer mehr menschenverachtende Zwecke zu missbrauchen. Und das ist so, ich kann mir das als einen schleichenden Prozess vorstellen. Und wenn wir über Macht sprechen, entscheidend wäre für mich an der Stelle, und das würde ich den pfingstlich-charismatischen Gemeinden und so und diesen Institutionen wirklich auf die Agenda schreiben, dass man hier je stärker man Leitungsfiguren noch geistlich auflädt und autorisiert, desto stärker muss die Gewaltenteilung sein, desto stärker müssen korrigieren.
Aber auch die Erwartung, die man hat an solche Führungsfiguren, ja, oder? Ja. Also ich habe mir das vorher überlegt, ich gebe es ganz offen zu, mein Weltbild, mein Menschenbild wäre wirklich ziemlich am Arsch, wenn jetzt Obama auch in den Epstein-Files wäre. Es wäre wirklich schlimm für mich, das gebe ich zu. Mhm. Wahrscheinlich schlimmer, als es für dich ist, dass diese Charismatiker jetzt geflogen sind.
Möglicherweise, ja.
Aber der Punkt, worauf ich hinaus will, ist gar nicht, dass wir uns fragen sollten, ob Obama ein besserer Mensch ist als Trump? Mhm. Das ist wirklich eine langweilige Scheißfrage. Mhm. Das hilft uns nicht, das Problem zu beheben. Sondern die Frage ist, ob zum Beispiel eine Demokratie, so wie sie in der Schweiz eingerichtet ist, ein Verständnis von Volkssouveränität, vielleicht das gesündere System ist als das System, das wir in den USA haben.
Ja.
Oder? Also niemand würde bei uns sagen, wir brauchen einen Bundesrat, der Switzerland first macht und sich einfach scheiß drauf komme, was wolle, an den Verhandlungstisch setzt und einfach unsere Interessen knallhart verteidigt. Das wäre niemals eine Möglichkeit, Bundesrat zu werden bei uns. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber die reisen ja auch nicht viel. Also die kriegen es ja dann auch nicht hin. Aber das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Also wir haben doch eine Erwartung an Politik, dass in den nächsten 20 Jahren hoffentlich nichts ganz Schlimmes passiert und hoffentlich und vor allem hoffentlich auch nichts ganz Großartiges. Weil damit würden wir gar nicht fertig werden. Also unsere Idee ist doch gerade nicht, dass wir den König wollen. Mhm. Unsere Idee von Kirche ist aber auch nicht, dass wir unbedingt den Leader wollen, dem jetzt alle hinten nachlaufen.
Ja, ja.
Sondern das ist eine ganz andere Idee von Macht und Herrschaft und Verantwortung, die dahinter steht, wo ich halt schon sagen würde, das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Mhm.
Ja, und da kann man natürlich sagen, schon das bisherige amerikanische System schreibt dem Präsidenten natürlich eine Machtfülle und eine Durchsetzungsgewalt zu, die jetzt unseren Schweizer Bundesräten völlig fremd ist. Also diese
ganzen, die auch absolut absurd und falsch ist.
Ja, ja. Und diese Executive Orders, die da vom Präsidenten durchgesetzt werden können und so weiter. Und jetzt zusätzlich, das ist ja auch der Grund, warum ich die Entwicklung der USA wirklich auch sehr alarmiert wahrnehme, weil hier jetzt ein Präsident an der Macht ist, der sogar sukzessive, progressiv und völlig unverschämt die Gewaltenteilung untergräbt und den Journalismus versucht an die Kandare zu nehmen, versucht auf Gerichte Einfluss zu nehmen.
Aber er kann das ja nur tun, weil große Teile der Bevölkerung, und ich sehe die Tendenz übrigens, also während Corona habe ich das sogar in der NZZ gelesen, dass wir uns vielleicht auch mal eine Scheibe abschneiden könnten an China, wo halt etwas einfach zentral bestimmt wird und dann wird das durchgezogen und funktioniert. Gab's diesen Artikel in der liberalen NZZ, wo ich schon denke, ja, seid ihr alle verrückt? Also das ist doch gerade nicht das, was unsere Erfolgsgeschichte ist als Menschheit, als Demokratien, als liberale Rechtsstaaten, sondern das, was uns doch immer vorangebracht hat in der Religion, in der Kultur, in der Wirtschaft übrigens auch, waren nie diese Lonely Wolves, die vorangegangen sind und die einfach alles niedergemäht haben, sondern das waren Prozesse, in denen viele, viele Zahnrädchen ineinander gegriffen haben und etwas zum Laufen gebracht haben.
Ja.
Also wenn du an jede Innovation der letzten 50 Jahre denkst, oder, dann meinen alle, das waren irgendwelche genialen Startups. Bullshit! Das waren keine genialen Startups, das waren staatliche Universitäten, die wir mitbezahlen, die dieses Zeug entwickelt haben, das dann irgendwelche scheiß Startups vermarkten konnten. Was genau hat Elon Musk erfunden? Was hat Elon Musk erfunden? Nichts. Er hat überhaupt nichts erfunden, was es nicht gab. Oder? Aber das ist das Verrückte, dass wir eigentlich dort groß sind, wo wir Dinge in einer Gemeinschaft zusammen hinkriegen und regeln, aber dann plötzlich in so einen scheiß Führerkult verfallen und denken, dass die halt jetzt, wenn es brenzlig wird, die Welt regieren sollen. Das kennt man. Das ist genau die Idee, dass man den Ausnahmezustand ausrufen kann, die Notsituation, und dann braucht es den starken Mann, und der starke Mann ist legitimiert zu tun, was immer der starke Mann tun muss.
Ja, ja. Und
das ist das Problem hinter diesen ganzen Fällen.
Absolut. Und die Gefahr ist in diesen Vorgängen immer, dass sich die Unterwanderung der Gewaltenteilung oft nicht mehr rückgängig machen lässt oder potenziell auch irreversibel ist, dass man sagen muss, wenn dann Leute einmal das Ruder in der Hand haben und keine Stelle ihnen mehr effektiv widersprechen kann, dann kommt es quasi entweder, also dann drehen die frei und dann kann nur ein Crash kann das Ganze wieder aufhalten. Also es gibt da viele Beispiele, auch aus christlicher Szene, aus dieser charismatischen Szene. Wenn Leute einmal diesen unangefochtenen Führungsstatus haben, geistlich autoritativ aufgeladen, dann nützt kein Ältestenrat und kein gar nichts mehr etwas. Die können alle protestieren, die werden einfach ausgewechselt mit loyalen, wie sagt man, Lakaien. Da ist dann quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen. Deshalb als Statement eigentlich müsste man sagen, die Gewaltenteilung auch in unseren rechtsstaatlichen Demokratien ist eigentlich eine hervorragende Umsetzung der Machtkritik, wie sie uns in den biblischen Texten schon begegnet.
Amen.
Ja, ich nehme diesen Satz gerade als Amen, Manu, das ich ja heute gehabt hätte. Ich glaube tatsächlich, dass es eine ganz wichtige Perspektive ist, dass wir eben nicht nur punkto Menschenbild, sondern gerade auch punkto Macht kritisch bleiben. Mhm. Ja, das war eine angeregte Diskussion, hat mir richtig Spaß gemacht. Was läuft noch so bei dir diese Woche? Vielleicht Transparenzhalber, wir nehmen auf Montag, später Nachmittag. Was hast du noch so vor, was steht an? Ich kann sonst mal anfangen. Ja, ich sehe, dass er da wie wild seine Agenda versucht zu öffnen. Ich kann schon mal sagen, morgen sind Manu und ich beide im Rat.
Stimmt.
Da werden wichtige strategische Fragen diskutiert. Und wir sprechen über Visionen, die wir haben für Kirche. Gemeinsam mit dem Rat. Darauf freue ich mich. Das wird bestimmt ganz angeregt. Und die bringen ja auch alle immer ganz viele Perspektiven mit ein in solche Fragen. Das finde ich zum Beispiel gerade ein super Gegenbeispiel für das, was wir jetzt diskutiert haben, oder? Dass man da wirklich um den Tisch sitzt und auf Augenhöhe miteinander drüber spricht, welches Bild von Kirche haben wir eigentlich? Was für eine Kirche wollen wir sein? Wie sehen das eigentlich unsere Mitglieder, die da repräsentiert werden? Das ist sicher ein Highlight. Was hast du noch vor sonst diese Woche?
Ganz viele Meetings und Besprechungen, aber auch also schöne Meetings auch mit meinem Team und Schulungseinheiten und so weiter. Also ja, die Agenda ist schon halb voll. Ich hoffe, ich finde noch ein bisschen Zeit, um ein paar thematische Dinge noch anzugehen.
Ja, und nebst den thematischen Dingen wirst du ja jetzt auch noch zwei Termine eintragen in dieser Woche, wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen fürs Gym. Aber das regeln wir dann nach dem Podcast und ich erzähle euch nächste Woche, wie es geklappt hat. Bis dahin euch allen eine gute Zeit. Führt euch Gott. Tschüss, Zerber.
Tschüss.
RefLab.